Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Podcast Expanding Utilities hier live auf der IWA 2026. Mir gegenüber sitzt Julia Zimmermann. Und Julia, du kommst von der Firma CryptoVision. Und wir sprechen heute über souveräne und resiliente digitale Identitäten in kritischen Infrastrukturen. Das ist jetzt ein sehr langer Satz und da sind viele Wörter drin. Und wir beide versuchen das heute mal ein bisschen aufzudröseln und zu schauen, was die einzelnen Begriffe bedeuten und insbesondere, wie CryptoVision sich aufstellt. Zuvor darf ich dich bitten, dich mal vorzustellen und dann auch gleich vielleicht überzuleiten in die CryptoVision, was die CryptoVision ist. Aber fangen wir mit dir an.
Sehr gerne. Ja, also mein Name ist Julia Zimmermann. Ich bin jetzt seit 7 Jahren in diesem Bereich unterwegs, komme ursprünglich eigentlich aus der Forschung, war auch viel international unterwegs in der Zeit, Neuseeland, USA, Spanien, habe dann aber das Lager gewechselt und ja, das Interesse an diesen Technologien doch vertiefen wollen in der tatsächlichen Anwendung und bin dabei dann bei der CryptoVision gelandet und bin dort tätig einerseits als Produktmanagerin und andererseits als Technical Pre-Sales Consultant im Bereich der sicheren digitalen Identitäten und PKI-Infrastrukturen. Das ist auch einer der Kernbereiche der CryptoVision, in denen wir tätig sind. Daneben gibt es Government ID und IoT, aber der Fokus heute natürlich digitale Identitäten, Public Key-Infrastruktur. Da betreue ich verschiedene Projekte. In der Regel geht es in Richtung von Migration, Modernisierung von entsprechenden Umgebungen.
Du hattest mir in dem Vorgespräch gerade auch gesagt, dass du typischerweise solche Gespräche eigentlich auf Englisch führst. Deswegen ist es für dich ungewöhnlich, einmal das Ganze in Deutsch auch zu berichten.
Das ist korrekt.
Aber ich glaube, für unsere Hörer ist das auch in Ordnung, wenn du einfach ein paar englische Begriffe reinschmeißt oder wir gucken dann, dass wir die entsprechend wieder einordnen. Ja, sehr schön. Ja, dann steigen wir mal direkt ein. Also wir haben das Thema, wir sprechen heute über souveräne und resiliente Identitäten. Kannst du vielleicht mal einen Einblick geben, was das eigentlich bedeutet?
Sehr gerne. Also souveräne digitale Identitäten, wir sind damit im Bereich von nicht nur Identitäten von Personen, die im digitalen Raum unterwegs sind, sondern auch Maschinen, Services, Dienste etc. Auch all diese Bereiche sind als Entitäten oder als Identitäten zu verstehen, die natürlich sichergestellt sein müssen, dass sie zum Beispiel nicht vorgeben, jemand zu sein oder etwas zu sein, das sie nicht sind. Von daher ist es ein recht breites Feld, das häufig auch nicht in dieser Breite gesehen wird, aber tatsächlich ja ganzheitlich betrachtet werden soll.
Also wir haben jetzt tatsächlich die Situation, dass wir von Identitäten sprechen und wir sprechen, wie du es gerade gesagt hast, nicht von Personen, sondern wir sprechen von Maschinen. Also ihr gebt sozusagen der Maschine eine Identität vor einem bestimmten Hintergrund, nämlich dass man sicher ist, dass diese Maschine auch diejenige ist, die tatsächlich in dem Ablauf und in den Prozessen derjenige ist, der da auch hingehört. Ne? Das ist eine Frage von Sicherheit.
Genau, also das muss auch nicht nur der Nachweis sein, ist diese Maschine die sie vorgibt, sondern auch, wenn wir uns Daten anschauen, sind die manipuliert worden etc. Also das sind weitere Aspekte, die da eine sehr große Rolle spielen. Aber natürlich, was auch neben diesen Aspekten im Vordergrund steht, ist weiterhin auch der einzelne Mitarbeiter zum Beispiel. Denn auch da haben wir nicht nur ein Zertifikat im Einsatz, sondern verschiedene Mitarbeiter haben mehrere Rollen, haben verschiedene Aufgaben zu erfüllen etc. Und da treffen wir dann tatsächlich auch auf eine Vielzahl von Zertifikaten und damit Identitäten, die im Einsatz sind.
Zu den Zertifikaten kommen wir gleich nochmal. Haben denn Daten auch Identitäten?
Wenn man zum Beispiel sich eine Software anschaut, auch da möchte man ja sicher sein, dass die Software von dem Hersteller kommt, der das vorgibt. Dementsprechend kann zumindest über die Signatur einer Software auch sichergestellt sein, dass sie ist, die sie sein soll.
Okay. Und ihr setzt halt dafür Zertifikate ein. Das ist eigentlich der Grund oder die Basis dafür, dass man eine Identität überhaupt herstellen kann. Aber gib doch mal bitte einen Einblick darüber, wie sowas überhaupt funktioniert. Auch für die Hörer, die vielleicht jetzt nicht gerade in der IT-Security unterwegs sind. Mhm. Wie schafft man denn eine digitale Identität überhaupt?
Also das Ganze ist kryptografisch basiert. Das heißt, man hat Schlüsselmaterial, das entsprechend für verschiedene Aufgaben verwendet werden kann. Und zu diesem Schlüsselmaterial gehört dann ein digitales Zertifikat, das dann diese Verbindung von einer Signatur, einer Verschlüsselung etc. zu der Identität auch sicher herstellt. Und das Ganze ist über Public-Key-Infrastrukturen realisiert. Das heißt, man hat hierarchische Vertrauensmodelle, wo es einfach ist, wenn man eine vertrauenswürdige Herausgeberstelle hat, dass man dann sich sicher sein kann, dass auch alle weiteren Zertifikate, die daraus stammen, entsprechend vertrauenswürdig sind, sodass man da einen sicheren Anker eben hat.
Und ihr seid diejenigen, die die Zertifikate herausgeben, managen und die Sicherheit oder die Identität von Personen und von Objekten und gegebenenfalls sogar von Daten im weiteren Sinne von Software dann erschaffen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, manchmal. Das kommt ganz auf die jeweilige Situation beim Kunden natürlich an. Ja. Wir haben Kunden, bei denen ist bereits eine Zertifikatsinfrastruktur vorhanden. Da stellen wir dann keine eigenen Produkte hin, sondern gliedern uns in bestehende Bereiche ein. Aber ja, also wir von der Generierung bis zur Verwendung und dem Management stellen wir alle relevanten Zertifikatslebenszykluspunkte ab dar.
Du strahlst, wenn du über die Technik sprichst. Das ist so dein Ding, ne? Du bist da richtig drin. Aber für einen Außenstehenden klingt das extrem komplex. Also wenn ich jetzt jemand bin, der diesen Bedarf hat und für mich erstmal auch das Buch Digitale Identitäten ein Buch mit 7 Siegeln ist, wie gehe ich vor? Also wie komme ich daran, die digitalen Identitäten dann auch für mich, fürs Unternehmen zu nutzen? Über den Nutzen hier in der Energiewirtschaft sprechen wir gleich noch, weil der ist enorm. Das ist ein unglaublicher Anwendungsfall und beziehungsweise auch ein Bedarf. Aber wie löst ihr diese Komplexität auf? Wie begleitet ihr die Kunden?
Wir beginnen in der Regel erstmal mit einer Aufnahme der Ist-Situation natürlich. Da kann es auch verschiedene Zustände geben. Häufig ist schon die ein oder andere Art von digitaler Identität im Einsatz. Aber dann gilt es natürlich auch zu identifizieren, was soll da eigentlich mit gemacht werden, was soll abgesichert werden. Und darauf basierend kann dann die entsprechend besten Lösungen vorgeschlagen und implementiert werden.
Jetzt bist du ja schon ein paar Jahre dabei, hast du ja gerade berichtet, dass du auch international tätig warst. Was war denn der spannendste Fall, wo du sagst, also in diesem Projekt war das die spannendste Situation im Sinne von Identitäten oder auch Verschlüsselung?
Tatsächlich, ich würde dann in die Richtung der Verschlüsselung gehen, weil das ist nochmal ein ganz spezieller Bereich. Da sind wir zugegen in Projekten, wo auch Verschlusssachen, also VSNFDE, das heißt Verschlusssachen nur für den Dienstgebrauch, verarbeitet wird. Das sind Informationen, die von staatlichen oder hoheitlichen Stellen eingestuft werden. Das heißt, wenn die bekannt würden, könnte ein Schaden für die Bundesrepublik Deutschland entstehen. Und da ist es natürlich ganz besonders reglementiert und muss sichergestellt sein, dass keine Fehler passieren. Und das ist für mich mit einer der spannenden Bereiche auch, wie an dieser Stelle die Verschlüsselung und die Signatur entsprechender Daten sichergestellt werden kann, sodass da kein Grund zum Zweifel bleibt, dass die öffentlich werden könnten.
Aber ist es so, selbst wenn jetzt jemand in dem Projekt arbeitet, dass dieser das Wissen hätte, die Verschlüsselung aufzulegen? Nein, das geht nicht, ne?
Nein. Das ist für die Kryptografie, die verwendet wird, die ist zumindest heutzutage noch sicher. Kommen wir sicher nachher auch noch zu Postquantenkryptografie oder der Postquanten. Die Situation rund um die Entwicklung in der Postquantenkryptografie. Da kommen natürlich Sorgen auf, aber zum aktuellen Zeitpunkt sind wir in der Lage zu sagen, das ist sicher. Also das ist auch nicht durch irgendwelches Reverse Engineering oder so möglich, sondern das Schlüsselmaterial stellt die Konformität sicher.
Ich habe mal in meinem Informatikstudium, was schon ein paar Tage her ist, damals gelernt, als wir auch Verschlüsselung gemacht haben, auf einem ganz anderen Niveau. Ich habe gerade die 3 Begriffe, die du gesagt hast, nicht verstanden. Deswegen werden wir danach nochmal fragen. Ich habe verstanden, dass Verschlüsselung eigentlich immer so funktioniert, wenn du dir vorstellst, du hast jetzt muss ich das für die Veganer draußen, es tut mir sehr leid, aber man hat ein Rind und wenn ich das zu Hackfleisch verarbeite, dann wirst du aus dem Hackfleisch nie wieder ein Rind machen. So hat unser Professor damals die Verschlüsselung gesagt, das schafft ihr nicht mehr. Und so ist es auch, so sicher ist es auch. Ne?
Genau.
Aber kommen wir genau dazu mal, also vielleicht zunächst mal zu dem Bedarf hier in der Energiewirtschaft. Wir sind ja hier zusammen mit euch auf dem Stand von Athos. Ihr seid ja auch Teil der Familie. Eviden ist euer Unternehmen. Und wir haben hier natürlich einen Riesenbedarf von im Kontext auch der Sicherheit insgesamt. Jetzt seid ihr ein weiterer Schlüssel. Also wir haben über ganz viel über OT-Security und sonst was gesprochen. Aber ich sehe natürlich überall dort an den Assets der Netzbetreiber, auf der einen Seite. Also die Fragestellung, wie sichere ich tatsächlich meine Assets oder meine Gegenstände oder meine Betriebsmittel auch tatsächlich ab? Mitarbeiter, das ganze Spektrum, auch in dem Vertriebsbereich, Softwaren, gerade in einem Abrechnungssystem. Da kann ich jetzt einen Fall selber mal kurz berichten, wo ich sehe, dass da auch ein Bedarf ist, wo wir auch mit einer Verschlüsselung einarbeiten können und sollten. Also selbst heutzutage in der Abrechnung ist es so, wenn Abrechnungssysteme in der Energiewirtschaft nicht mehr funktionieren oder angegriffen werden oder wenn die korrumpiert werden, dann hat man tatsächlich in der Versorgungssicherheit ein Problem. Kann man haben. Also in dem Moment, wo Zahlungsflüsse nicht mehr funktionieren, hat man ein Problem. Das heißt, ihr seid jetzt eigentlich ein weiterer Schlüssel. Die Komplexität ist natürlich sehr groß, aber ihr seid eigentlich ein weiterer Schlüssel, um die Versorgungssicherheit in der Energiewirtschaft weiter zu unterstützen. Ja, müssen wir gucken. Also die Anwendungsfälle sind auch sehr, sehr, sehr groß. Ich denke,
ja. Die Verschlüsselung ist ein kleines Beispiel. Es geht über alle Bereiche tatsächlich. Ja,
aber gib uns mal ein Beispiel oder einen Einblick so in das weite Spektrum, wo alles sozusagen die CryptoVision auch aktiv ist.
Also wir sind sehr häufig in Migrationsprojekten aktiv. Das heißt, dass wir bei Kunden auf die Situation treffen, sie haben sich mal für eine Smartcard entschieden, sie haben sich mal für ein Zertifikatsmanagementsystem entschieden oder ähnliches. Und dann stehen sie vor der Situation, dass das von dem jeweiligen Hersteller nicht mehr angeboten wird oder dass es nicht interoperabel ist mit neuen Komponenten, die eingesetzt werden sollen. Und häufig kommen die Kunden dann zu uns, weil sie eben sicherstellen möchten, dass sie diesen Fehler in der Zukunft nicht nochmal machen, sondern eher eine modulare Lösung in den Einsatz bringen wollen, die mit ihren Anforderungen wachsen kann und wo sie auch basierend darauf, wie diese Lösung entwickelt wurde, sicher sein können, dass die Interoperabilität breit gegeben ist, eben weil nicht irgendwelche proprietären Aspekte verwendet werden, sondern auch auf offene Standards gesetzt wird. Und das ist eigentlich der große Schlüssel an der Stelle.
Du hast jetzt von Migration gesprochen. Glaubst du nicht, dass auch neue Bedarfe jetzt entstehen, wo noch gar keine Karten eingesetzt werden?
Oder gibt es bestimmt auch. Ja. Häufig treffen wir aber auf Unzufriedenheiten mit bestehenden Systemen, die sich einfach nicht mehr managen lassen mit den Anforderungen, die sich über die Zeit entwickelt haben.
Okay, aber also ich habe die Prognose, dass sich das ausweiten wird. Dann sollten wir auch nochmal die Gelegenheit nutzen, hier mit unseren Kunden zu sprechen. Also der klassische Anwendungsfall, ne, PKI-Struktur oder beziehungsweise der Zertifikatsstruktur in den klassischen Anwendungsfällen, ich glaube, dass die sich erweitern. Gerade in dem Thema, was du gesagt hast, dass jetzt auch Maschinen eine Identität bekommen und Daten eine Identität bekommen. Das ist eine weitere Tür, die hier noch in der Energiewirtschaft aus meiner Perspektive noch nicht richtig aufgemacht wurde, aber aufgemacht werden muss, weil die Bedrohungspotenziale oder die Bedrohungssituationen ganz, ganz anders sind als früher.
Absolut, absolut. Im Zweifelsfall sind alles potenzielle Einfallstore, weil nicht nur eine Person kann vorgeben, jemand anderes zu sein.
Ja, dann haben wir ja, also wir haben hier in den Gesprächen mit den Kunden häufig auch die Fragestellung zwischen der Digitalisierung und der Sicherheit, weil jeder Sensor ist ein Einfallstor.
Absolut.
Und man muss immer abwägen. Ne? Mhm. Je mehr Sensoren, desto unsicherer bin ich. Ich brauche aber die Sensorik, egal welcher Art, um eine Digitalisierung hinzubekommen, um die Automatisierung und die Vorteile davon zu bekommen. Das wäre aber dann in Kombination, kann man eigentlich dann sagen, wenn man die Sensorik absichert mit einer Identität, kann man das wieder in die richtige Waage bringen.
Absolut, absolut. Steht man dann vor der Herausforderung, wie viele solcher Sensoren hat man denn abzusichern?
Ja.
Da stellt man auch schnell fest, das ist nichts, was man mal eben oder manuell macht. Aber genau das ist der Weg, ja.
Das ist ein Riesenmarkt. Also ich freue mich sehr, dass wir das zusammen machen dürfen und dass wir das heute unseren Kunden auch vorstellen dürfen. Also diese Storyline ist für Netzbetreiber und für Energieversorger insgesamt gerade elementar, weil damit kann man es schaffen, die Digitalisierung abzusichern. Also ein Instrument, ein unglaublich schlagkräftiges Instrument.
Ja.
Jetzt muss man sagen, dass die Kunden von uns profitieren natürlich auch von eurer Erfahrung. Also ihr seid schon, CryptoVision ist schon einzigartig im Markt. Vielleicht darfst du ein bisschen Werbung machen, was euch sozusagen auszeichnet.
Sehr gerne. Die Chance lasse ich nicht ungenutzt. Also ja, wir bringen sehr fundierte Erfahrungen in diesem Bereich mit. Die CryptoVision ist seit mehr als 25 Jahren in der Kryptographie unterwegs und war zu den Zeiten auch Vorreiter dabei, was die Implementierung dann aufkommender neuer Algorithmen, also es nennt sich dann elliptische Kurvenkryptographie, angeht, was das in unsere Produkte zu integrieren und genau diese Einstellung, diese diese Vision von damals, die leben wir halt auch heute noch weiter. Das heißt, wir sind mit sehr etablierten Produkten bei vielen Kunden im Einsatz und man kann sich sicher sein, dass auch, was jetzt zum Beispiel die jetzt anstehende Postquantenmigration angeht, die Produkte absolut zeitgemäß und austauschbar einsetzbar sind. Das heißt,
und vor allen Dingen, ihr seid ja bei Kunden aus verschiedenen Märkten unterwegs, also in kritischen Infrastrukturen. Das bedeutet, dieses Wissen und die Techniken, die dort etabliert worden sind, kann man jetzt natürlich auf die Energiewirtschaft leicht projizieren.
Absolut, absolut.
So, jetzt hast du dreimal diesen Begriff genannt. Sag den bitte nochmal und hilf mir, was das ist. Diese Quanten.
Die Postquantenkryptographie.
Sagst du nochmal?
Postquantenkryptographie.
So, Postquantenkryptographie. Ich sitze vor einem Begriff, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Ich bin sehr gespannt.
Das ist ein wenig beunruhigend, aber das sollten wir ändern. Also, es gibt ja Entwicklungen, einen Quantencomputer herzustellen, zu entwickeln. Und in diesem Bereich sind natürlich auch weite Fortschritte gemacht worden in der letzten Zeit, sodass man sich in absehbarer Zeit nicht mehr sicher sein kann, dass aktuell eingesetzte kryptografische Algorithmen nicht vielleicht doch von einem solchen Quantencomputer gebrochen werden könnten. Und da werden verschiedene Zeitschienen gehandelt, weil keiner kann es genau wissen. Aber so eine Jahreszahl, die häufig auch genannt wird, ist 2030. Ich möchte mich da nicht drauf festlegen, ich habe keine Glaskugel. Aber es ist definitiv an der Zeit, sich Gedanken darum zu machen, was muss man heute tun, um in der Zukunft noch sicher zu bleiben.
Mhm. Und was ist die Antwort?
Die Antwort ist... Natürlich beginnt man mit erstmal einer Bestandsaufnahme, aber ganz generell kann man davon ausgehen, dass man eben bestehende Smartcards, wenn sie im Unternehmen vorhanden sind, wahrscheinlich nicht weiter nutzen kann. Sprich, da müssen Lösungen gefunden werden. Man wird in die Situation kommen, dass irgendwo Daten verschlüsselt abgelegt sind. Heute ist das noch sicher, aber wenn die jemand abgreift und zu einem späteren Zeitpunkt entschlüsseln möchte, also Store Now, Decrypt Later nennt sich das, dann ist das natürlich auch ein Risikofaktor. Nicht alle Daten sind in 5 Jahren noch relevant, aber sehr viele werden es noch sein. Und wer weiß, ob es 5 Jahre dauert oder 3 oder 10.
Würdest du empfehlen, die Projekte jetzt schon anzusetzen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Also man sollte nicht warten, bis das...
Ja, also wer sich da heutzutage noch keine Gedanken drum gemacht hat, sollte da schnellstmöglich mit anfangen. Ansonsten steht man nachher vor einer Mammutaufgabe.
Und vor allen Dingen haben wir natürlich auch ein exponentielles Wachstum an Hardware, an Quantenrechnern, weil die KI genau diese Rechenskapazitäten braucht.
Ja.
Das heißt, der holt uns die Technik jetzt ein und schafft es vielleicht doch aus dem Hackfleisch wieder ein Tier zu machen. Das ist natürlich...
Ja, so abwegig das klingt,
ja.
Das kann in der Zukunft vorstellbar sein, ja.
Okay, aber wir haben, also die Kunden haben ja euch. Das heißt, da kann man jetzt Vorkehrungen treffen.
Genau.
Das kann man tun.
Okay. Genau.
Bietet ihr denn auch an, Bedarfsanalysen vorab zu machen, also die Bestandssituation erstmal beim Kunden vorab zu klären und zu schauen, was der richtige Weg ist? Weil man kann natürlich auch mit Kanonen auf Spatzen schießen.
Also wir in der Cryptovision selber eher am Rande, aber natürlich im Rahmen der Evident Athos gibt es da entsprechende Angebote. Wir kommen dann eher ins Spiel, wenn es auch darum geht, an die Implementierung.
Ja, das stimmt. Also bei Athos ist das große Thema bei Athos in der Security ist insbesondere die Schutzbedarfsanalyse, wo man als mal zunächst einmal sich anschaut, wie die Situation ist und dann die richtigen Komponenten sucht. Also die Frage, welche Komponenten hat der Kunde, diese Komponenten eventuell austauscht oder ergänzt. Und dann kann natürlich die Zertifikate, die Sicherheitszertifikate oder auch die Dienstleistungen von Cryptovision da eingebracht werden.
Genau.
Aber trotzdem sollte das jetzt schnell passieren. Und das ist natürlich auch ein echter Impuls. Ich finde, das ist ein compelling Event, wie wir das so in der Branche sagen.
Mhm.
Eigentlich müssten jetzt alle hier reinrennen und sagen, ich brauche einen Termin bei euch. Ne? Julia, das Spektrum der Dienstleistung von Cryptovision ist natürlich sehr, sehr groß. Und wir schaffen das wahrscheinlich auch nicht in einer Episode, das Gesamte in Detail und in die Tiefe zu gehen. Aber wir haben uns eine Sache noch raus, beziehungsweise zwei Sachen noch rausgelobt. Nämlich das eine Thema ist das Thema dynamisches Zugriffsmanagement gegenüber statischen Modellen.
Mhm.
Und da würden wir gerne mal einsteigen. Kannst du uns diese beiden Begriffe erläutern und was hat das mit Sicherheit zu tun?
Sehr gerne. Genau, also ich würde mit den statischen Modellen mal anfangen, weil die sind tatsächlich recht etabliert in dem, was wir so antreffen. Und zwar, wenn man sich vorstellt, man verwendet jetzt, um seine digitalen Identitäten abzusichern, eine Smartcard, dann ist das ein Stück Hardware, das bekommt der Nutzer in die Hand. Und danach ist es, je nachdem, was der Nutzer damit macht, erstmal außerhalb der zentralen Kontrolle. Das heißt, das war lange Zeit Goldstandard und war auch sinnvoll, aber der Anwendungsbereich hat sich eben verändert. Es ist nicht mehr so, dass man seine eine Aufgabe hat und dann damit zurechtkommt, sondern Rollen, Zuständigkeiten etc. ändern sich ständig. Projektgruppenzusammensetzungen ändern sich. Und das ist eben der Punkt, wo dann das dynamische Zugriffsmanagement auf den Tisch kommt.
Okay, verstehe.
Das heißt, man möchte ja nicht jemanden, der für eine Woche in einem Projekt ist, einen Schlüssel auf die Karte schreiben und dann hat der den für immer. Das ist ja ein Sicherheitsrisiko an der Stelle. Damit könnten Daten dann, wenn wir bei der Entschlüsselung bleiben, auch später noch entschlüsselt werden, weil der Schlüssel wurde ja ausgegeben. Beim dynamischen Zugriffsmanagement hingegen geht man so vor, dass Schlüssel an einem zentralen Ort verwahrt werden, an einem sicheren Ort. Da werden Hardware Security Modules auch für verwendet, nennt sich das, HSMs. Und der Nutzer lediglich berechtigt wird, den Schlüssel zu nutzen. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Tresor. Da darf der Nutzer eintreten, darf seine Anfrage mitbringen, darf sie auch innerhalb dieses Tresors entschlüsseln, den Schlüssel aus dem Tresor selber aber nicht mit rausnehmen. Das heißt, sobald der jeweilige Arbeitsauftrag abgeschlossen ist, Projekt ist fertig, was auch immer, wird der Zugriff wieder entzogen.
Dadurch kann man sich sicher sein, dass derjenige nur die Zugriffe hat, die er für diese spezifische Situation in dieser Zeit tatsächlich auch braucht und eben das auch gemanagt werden kann. Ja, die Dynamik ist natürlich, gilt das für Menschen, ne?
Das ist jetzt ein Beispiel tatsächlich, was für Menschen oder für die Mitarbeiter gilt. Kann man auch noch etwas weiter spinnen? Man hat natürlich einerseits die erhöhte Sicherheit durch eine geringere Angriffsfläche. Man hat wesentlich bessere Kontrolle, aber man hat aber auch sehr starke Entlastungen im Betrieb dadurch. Weil,
inwiefern?
Weil das ganze manuelle Handling von Schlüsseln, Karten etc. wegfällt. Es ist eine zentrale Komponente. Und wir haben da ein Beispiel von einem Kunden, die von jahrelanger Smartcard und USB-Token-Nutzung den Wandel gemacht haben zu einerseits einer solchen, das nennt sich dann Remote-Schlüssel-Server-Lösung und zu einer ähnlichen Lösung, wo zumindest ein Teil des Schlüsselmaterials auf die Nutzergeräte ausgegeben wird. Und die haben eben dabei eine Reduktion von 90%, was das Support-Ticket-Aufkommen angeht, erreichen können, einfach weil der Nutzer vergisst seine Karte nicht, das Token bricht nicht ab, man weiß, was man... Man kann seinem eigentlichen Job nachgehen, weil man nicht mit diesen zusätzlichen Aufgaben rund um Schlüssel und Identität belastet wird. Und das geht dann auch so weit, dass es quasi ein Zero-Touch-Onboarding für die Nutzer geben kann. Einfach vor dem Hintergrund, dass mittels der Automatisierung alle Prozesse entsprechend der jeweiligen Kunden-Workflows automatisch ablaufen und man sich auch sicher sein kann, dass nicht ein Zertifikat nicht mehr gültig ist und das keiner mitbekommt und dann auf einmal der Mitarbeiter nicht mehr seinem Job nachgehen kann. Und das ist schon eine sehr große Verbesserung, die da
machen denn dann statische Modelle überhaupt noch Sinn?
Es gibt gewisse Bereiche, wo sie Sinn machen oder wo sie sogar vorgeschrieben sind. Das sind dann in der Regel Hochsicherheitsbereiche, wo vorgeschrieben ist, dass das Schlüsselmaterial auf einer Smartcard, also auf einem zweiten Hardware-Faktor vorliegen muss. Also wir sind da im Bereich der Multifaktor-Authentifizierung, da gibt es eben verschiedene Level. Und da trifft man das durchaus noch an. Aber wenn man jetzt jemanden hat, der Techniker im Feld, der heute auf die eine Anlage, morgen auf die nächste zugreifen muss, da möchte man nicht die Leute ins Büro einbestellen, um eine neue Karte dafür auszustellen.
Das ist natürlich auch eine Komponente für Perimeterschutz, also für den Schutz Zutrittskontrollen zu Umspannungswerken, zu Kraftwerken, zu irgendwelchen kritischen Anlagen und so weiter. Ja, also sehr spannende Frage. Jetzt haben wir natürlich in dem Thema Souveränität, bedeutet ja auch das Thema Abhängigkeit, Abhängigkeit von Lieferanten, Abhängigkeit von Produzenten. Und hier auf der Messe und auch in der Energiewirtschaft ist das Thema Vendor-Login ein relativ großes auch. Wie abhängig bin ich denn, wenn ich eine Zertifizierung, eine Zutrittskontrolle, eine eurer Produkte nutze?
Also wenn es eins unserer Produkte ist, ist die Abhängigkeit sehr gering, würde ich sagen. Wir sind weit interoperabel mit einer Vielzahl an Herstellern. Also nur das Beispiel aus dem Smartcard-Bereich. Wir funktionieren mit über 100 verschiedenen Smartcard-Modellen. Das ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was einige andere Hersteller fahren, die ihre Karte haben und ihre Software dazu. Also ja, uns ist das egal, fast egal, was wir antreffen. Und dasselbe gilt auch für andere Komponenten in dem Zusammenhang. Die zertifikatsausgebenden Stellen, also die Certificate Authorities, können verschiedenste, wenn welche vorhanden sind, verwendet werden. Hardware-Security-Modules verschiedenster Hersteller. Also da ist sichergestellt, dass auch immer eine Dual-Vendor-Strategie möglich bleibt. Also wir haben es gesehen in der Chip-Krise. Auf einmal kamen die Kunden nicht mehr an ihre alteingesessenen Smartcard-Modelle und hatten aber auch keine Möglichkeit, auf eine andere Karte zu wechseln, weil sie eben Komponenten im Einsatz hatten, die proprietär entwickelt wurden.
Julia, ich glaube, wir könnten also noch Stunden hier sprechen. Ich finde es unglaublich spannend und die Details, die wir hier erfahren, das ist wirklich sehr, 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 sehr spannend. Vielen Dank dafür. Ich würde dir trotzdem gerne eine Frage stellen. Wenn du jetzt dem CISO, also dem Chief Information Security Officer sozusagen, von einem Energieversorger eine Empfehlung geben könntest oder mehrere Empfehlungen, welche wären das?
Das wäre einerseits, digitale Identitäten als strategische Infrastruktur zu behandeln und nicht als reines IT-Werkzeug, sondern es wirklich zu sehen als das, was es ist. Es ist das Sicherheitsfundament für heutzutage alle digitalen Prozesse eigentlich. Das zweite wäre, Automatisierung konsequent einzusetzen. Vom Onboarding über die Nutzung, Erneuerung, all diese Bereiche sind fehleranfällig, wenn sie manuell durchgeführt werden. Mit der Automatisierung kann man auch in kritischen Infrastrukturen sicher sein, dass das kein Einfallstor für Angreifer ist. Und zu guter Letzt standardbasiert zukunftsfähige Architekturen einzusetzen. Das heißt, auf Interoperabilität und offene Standards zu achten und sich dadurch eben die Handlungsfähigkeit auch in der Zukunft zu sichern.
Also digitale Identitäten als strategisches Instrument und nicht als technische Realisierung. Das haben wir heute, glaube ich, gelernt. Ich möchte mich herzlich bedanken, Julia. Wie gesagt, war sehr erfrischend. Das letzte Wort gilt. Das letzte Wort hast du.
Ja, also ich kann Sie, die Zuhörenden an dieser Stelle, nur recht herzlich einladen, sich mit dem Thema weitergehend zu befassen und auch in Analysen zu gehen, wo vielleicht Verbesserungspotenziale bestehen und sich dazu natürlich herzlich gerne auch an die Atos und zu guter Letzt an uns als CryptoVision als Produkthaus innerhalb der Atos Eviden zu wenden, damit wir Sie bestmöglich in diesem Bereich unterstützen können.
Und wir haben gelernt, die Zeit ist jetzt. Es muss jetzt initiiert werden. Julia Zimmermann von CryptoVision, herzlichen Dank.
Danke.
Expanding Utilities, der IT- und OT-Podcast für die Energiewirtschaft von Atos.